Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts zum Buch Geheilt statt behandelt. Vom Ende der Medizin, wie wir sie kennen und warum Ihre Gesundheit eine Zukunft hat. Tja, ich hätte heute gerne über etwas anderes gesprochen, aber die Situation erfordert es, den aktuellen Stand zu Omikron, der sich täglich ändert, zusammenzufassen und wichtige Tipps zu geben. Denn es geht unter anderem darum, jetzt schnell das Richtige zu tun und Fehler zu vermeiden. Darum geht es heute. Ja, warum diese Variante des SARS-CoV-2-Virus Omikron eigentlich heißt, ist mir nicht so ganz klar. Meiner Meinung nach hätte nach Delta Epsilon kommen müssen. Man kann lesen, dass die Weltgesundheitsorganisation auch den griechischen Buchstaben Nü in Betracht gezogen hatte. Da hätte es allerdings Verwechslungen gegeben mit dem englischen Wort New. Dann hätten Leute vielleicht gedacht, das ist ein komplett neues Virus. Dann gibt es noch diesen Buchstaben Xi, XI. Da war denn die Ähnlichkeit mit dem Namen des chinesischen Diktators Xi Jinping zu groß. Und so sind sie dann irgendwie auf Omikron gekommen. Heute habe ich auch mal sehr viel Bildmaterial beigefügt. Das kann man natürlich nicht in allen Podcast-Playern sehen. Aber zum Beispiel bei Apple Podcast geht es. Diese Omikron-Variante ist tatsächlich vom Abstammungsbaum her sehr, sehr unterschiedlich von der bisherigen Alpha-, Beta- und Delta-Variante. Die Delta war schon eine sehr starke Abweichung mit einer viel höheren Infektiosität, aber diese Omikron-Variante stellt Delta nochmal in den Schatten. Sie hat eine extrem hohe Anzahl von Mutationen, vor allem in diesem Spike-Eiweiß-Molekül, also dieses Eiweiß-Molekül, mit dem das Virus an unsere Körperzellen bindet. Ohne diese Bindung kann ja keine Infektion stattfinden. Und die wichtigsten Antikörper, die wir bilden, nämlich diese neutralisierenden, die setzen sich ja zwischen diese beiden Eiweißmoleküle, also dem Spike-Protein oder S-Protein des Virus und unserem Rezeptor dafür, nämlich dem ACE2-Protein. Wenn jetzt aber so viele Mutationen passieren, dann kann es natürlich zum einen passieren, dass die Bindung des Virus abnimmt, dann hätte er sich quasi selber inaktiviert, oder dass die Bindung zunimmt, dann ist das Virus sogar infektiöser, hat sich also quasi optimiert. Und was passieren kann, ist, dass alle von uns bisher gebildeten Antikörper nicht mehr so gut an dieses S-Protein binden, weil die Oberfläche ja deutlich anders aussieht. Was jetzt also passiert ist, dass sich das Virus leider optimiert hat und noch viel besser bindet als die Delta-Variante. Dadurch ist es extrem infektiös geworden, infektiöser als jede andere Variante vorher. Und es vermehrt sich zum Beispiel in den Schleimhautzellen unserer Bronchien 70 Mal schneller als die Delta-Variante vorher. Und was auch ziemlich schockierend ist, ist dieser R-Wert. Die Original-Wuhan-Variante, also der allererste Alpha-Typ-Virus, und der ist ja auf Ungeimpfte getroffen, hatte einen R-Wert von 2,4 bis 2,6. Und die Omikron-Variante, die ja jetzt auf Geimpfte oder Vorinfizierte zum großen Teil trifft, hat basierend auf den Daten aus Südafrika, England und Dänemark einen R-Wert von 3. Und es könnte sein, dass sich jetzt viele so gar nicht vorstellen können, was das eigentlich bedeutet, warum das dramatisch ist, so ein R-Wert. Es bedeutet einfach, dass ein Infizierter 3 weitere infiziert. Nehmen wir mal an, es gäbe heute 1.000 Infizierte. Dann gäbe es morgen 3-mal so viele, 3.000. Übermorgen 3-mal 3.000, also 9.000. Jetzt könnte man sich mal so kurz überlegen, ja, wie viel wären denn das in 10 Tagen? Was schätzen Sie so? Dazu braucht man eigentlich einen Taschenrechner, um das auszurechnen. Das wären innerhalb von 10 Tagen, rein rechnerisch, 59 Millionen Infizierte, weil sich das eben so hoch potenziert. Die echten Schätzungen, die natürlich noch andere Faktoren mit einberechnen, sind aber tatsächlich so hoch, und zwar in dem Bereich von 30 bis 40 Millionen Infizierte bei uns in Deutschland. Dieser nächste Entwicklungsschritt dieses SARS-CoV-2-Virus ist seltsam und war in dieser Form nicht zu erwarten. Zumindest nicht als der nächste Schritt nach der Delta-Variante. Die entscheidende Frage ist ja nun, sind unsere Impfstoffe noch wirksam? Und leider überlappen sich jetzt zeitlich zwei Ereignisse. Zum einen nimmt die Wirksamkeit der bisherigen Impfung gegen die Delta-Variante über die Zeit doch relativ deutlich ab. An sich war das zu erwarten. Die meisten Virusimpfungen benötigen ja nach einer zweifachen Grundimmunisierung nach einigen Monaten die sogenannte Auffrisch- oder Boosterimpfung. Und diese Boosterimpfung heißt nicht, dass einfach nochmal mehr Antikörper produziert werden, sondern dass unser Immunsystem stimuliert wird, die Antikörper, die es bildet, nochmal zu verfeinern. Das heißt, auch unser Immunsystem mutiert die Antikörper, die es bildet, nochmal durch. Das nennt man Adaption oder Reifung. Also es werden nicht einfach nur die Antikörper, die man nach der ersten oder zweiten Immunisierung gebildet hat, in noch größerer Menge gebildet oder wieder die Menge erhöht, sondern die Antikörper an sich, die unser Immunsystem bildet, werden nochmal optimiert, um vielleicht noch bessere Antikörper zu finden. Das ist natürlich sehr aufwendig und das macht unser Immunsystem jetzt nicht bei jedem Antigen gleich diesen Aufwand. Aber wenn es am Anfang diesen doppelten Kontakt gab, also bei der Grundimmunisierung und jetzt wieder bei der Auffrisch- oder Boosterimpfung, dann lohnt sich wohl der Aufwand für das Immunsystem. Und der Adaptionsprozess unserer Antikörper entspricht so ungefähr dem Optimierungs- oder Mutationsprozess des Virus. Also es ist wie ein Krieg, wo beide Partner, das Virus und unser Immunsystem, gegenseitig aufrüsten. Wie sieht es nun aus mit den bisher gebildeten Antikörpern? Und dazu ist ja eine Abbildung zu sehen, in dem die Titer abgebildet werden, je nachdem, mit was man immunisiert wurde. Dieser Titer bedeutet, wie hoch kann ich das Blut von einem Geimpften verdünnen, dass auch in der Verdünnung immer noch genügend Antikörper vorhanden sind, Virus zu inaktivieren. Indirekt sagt das natürlich etwas aus über die Antikörpermenge im Blut. Je höher ich verdünnen kann, je höher dieser Titer ist, umso mehr sind ja ganz offensichtlich drin. Und hierzu könnten Sie zumindest bei Apple Podcasts die Abbildung einer vorab veröffentlichten Arbeit sehen. Grau, das ist die Antikörperantwort gegen die Delta-Variante und rot gegen die neue Omikron-Variante. Aber auch wenn Sie jetzt diese Abbildung nicht sehen können, beschreibe ich es. Schon gegen die Delta-Variante hatte ja nach 6 Monaten die Immunantwort stark abgenommen. Nach 6 Monaten war bei einer Kombination von AstraZeneca mit BioNTech nur noch 21% der Immunantwort vorhanden. Zweimal BioNTech 47%, zweimal Moderna 50%. Testet man diese 3 Grundimmunisierungen nun gegen Omikron, bleibt eigentlich kein Schutz mehr übrig gegen eine Infektion. Das sieht man, ne? Alle rot angezeigten Titer gegen Omikron sacken alle praktisch auf 0% ab. Besser sieht es dann wieder aus, wenn nach der Grundimmunisierung geboostert wurde. Und zwar wurde in der Arbeit, aus der die Abbildung stammt, immer mit BioNTech geboostert. Also wieder dieselbe Reihenfolge. Wenn die erste Impfung mit AstraZeneca war, die zweite zum Beispiel mit BioNTech und die dritte dann wieder BioNTech, zufälligerweise hatte ich diese Reihenfolge, dann hat man wieder 88% Schutz. Wenn die ersten beiden BioNTech oder Moderna waren und die Boosterimpfung BioNTech, hat man 100% Schutz. Auch gegen die Omikron-Variante. In der Arbeit wurden einige Kombinationen, die bei uns durchaus vorkommen können, nicht getestet. Zum Beispiel AstraZeneca plus Moderna, kann man aber wohl auch von 88% ausgehen. Und auch die Kombination Moderna plus BioNTech dürfte wohl auch, weil es zweimal mRNA-Impfstoff ist, bei 100% liegen. Mein ursprünglich mal ausgesprochener Tipp, der auch auf Veröffentlichungen basierte, sich aber rein auf die Delta-Variante bezog, nämlich dass es eigentlich ideal sei, wenn man mit AstraZeneca und BioNTech geimpft wurde, dann als Boosterimpfung Moderna zu nehmen, das ist jetzt durch das Auftreten von Omikron hinfällig geworden. Und dann gibt es ja noch J&J, also von Janssen, der Impfstoff. Da gab es mal die irrige Annahme, dass eine einmalige Impfung als Grundimmunisierung reicht. Da wird jetzt inzwischen ganz klar nach 2 Monaten die Auffrischimpfung empfohlen. Zu Omikron gibt es da leider keine Daten. Etwas verwirrend ist, was jetzt die EMA, die STIKO und die US-amerikanische Arzneimittelbehörde zu Johnson & Johnson empfehlen. Die EMA empfiehlt tatsächlich auch den Booster mit Johnson & Johnson, auch wenn man vorher mRNA-Impfstoff hatte. Dem widerspricht die STIKO in Deutschland. Die empfiehlt ausschließlich Boosterimpfungen mit RNA, also BioNTech oder Moderna, sind ja beides mRNA-Impfstoffe. Und auch die FDA, die amerikanische Arzneimittelbehörde, rät generell von J&J ab. Also wie jetzt die EMA auf diese Empfehlung von J&J kommt, ist eigentlich unerklärlich. Für Deutschland gilt eigentlich Auffrischimpfung mit einem der mRNA-Impfstoffe. Dann gibt es noch inzwischen neuere Daten zu dem Novavax-Impfstoff. Da ist jetzt die klinische Studie abgeschlossen. Und das Interessante daran ist, dass es ja kein mRNA-Impfstoff darstellt, wogegen ja manche Menschen irrige Annahmen haben, es könnte sich um Gentherapie oder was auch immer handeln, sondern dort wird, wie zum Beispiel beim Grippeimpfstoff, einfach dieses Eiweißmolekül, gegen das Antikörper gebildet werden sollen, in dem Fall, dass dieses S-Protein, das Spike-Protein, zu einem Impfstoff verarbeitet. Und da zeigt eben die Studie, dass Novavax auch zu 100% gegen mittelschwere bis schwere Infektionen schützt und zu 90% überhaupt gegen Symptome. Allerdings ist die Wirkung gegenüber Omikron unklar. Und das ist ja das Entscheidende, weil in wenigen Wochen werden wir auch bei uns nur noch die Omikron-Variante haben. Was jetzt den Infektionsschutz generell betrifft, legen Daten einer privaten Krankenversicherung aus Südafrika nahe, dass der Schutz vor einer Infektion etwa 33% ist und der Schutz vor einer Krankenhauseinweisung etwa 70%. Omikron wird also alle Menschen mit unzureichender Immunisierung finden, die ungeimpft sind oder die ein abgeschwächtes Immunsystem haben, unter anderem, weil sie vielleicht Arzneimittel einnehmen müssen, die das Immunsystem unterdrückt. Aus Daten einer privaten Krankenversicherung aus Südafrika, das ist natürlich noch sehr früh und sehr vorläufig, scheinen sich diese Titerdaten einigermaßen zu decken, nämlich dass ein 33%iger Schutz vor einer Infektion besteht und ein 70%iger Schutz vor einer Krankenhauseinweisung. Dennoch, es sind keine 100% und so stellt sich die Frage, sollten neue Impfstoffe entwickelt werden? Und eigentlich ist die Frage mit Ja zu beantworten, denn die Grundimmunisierten, also nur zweimal, werden definitiv nicht mehr gut vor einer Infektion geschützt, wohl aber wohl noch vor einer Krankenhauseinweisung. Und so eine Entwicklung wird in etwa 3 bis 4 Monate dauern, bis dann wirklich ein neuer Impfstoff da wäre. Und die Frage ist, wie weit sind wir dann schon in dieser 5. Omikron-Welle? Was im Moment auch noch Unklar ist, wie schwer erkrankt man mit der Omikron-Variante. Da gibt es zwei widersprüchliche Daten. Zum einen aus Südafrika, dass die Zahl der Krankenhauseinweisungen oder deren Zunahme deutlich niedriger ist als die Zunahme der Infektionen im Vergleich zu früheren Wellen. Ganz aktuell gibt es aber wiederum Daten vom Imperial College in London und die legen den Schluss nahe, dass eigentlich der Grad der Krankenhauseinweisungen bei Omikron und Delta ähnlich ist. Selbst wenn Omikron etwas weniger aggressiv wäre, wird unser Krankenhaussystem durch die Omikron-Welle sehr stark belastet werden, weil eben diese Welle so groß sein wird. Es werden so viele Menschen infiziert werden von Omikron. Und daher ist es eben die Strategie von unserem Gesundheitsminister Lauterbach, diese vierte Delta-Welle so weit wie möglich abzudämpfen und so weit wie möglich von der nachfolgenden fünften Omikron-Welle zu separieren, um zu vermeiden, dass diese Wellen sich überlappen oder schlimmstenfalls gleichzeitig kommen. Dann stellen sich viele die Frage, ob Kinder geimpft werden sollen. Insbesondere auch, weil durch die Medien geistert diese mögliche Nebenwirkung der Myokarditis. Lauterbach war ja zu sehen, wie er im Fernsehen Kinder impfte. Und die klare Empfehlung ist 12 bis 15 sowieso, aber auch Kinder von 5 bis 11 Jahren ja impfen. Was dieses Myokarditis-Risiko betrifft, betrifft das ja vor allem Jungen. Und ja, durch die Impfung kann so eine Myokarditis, also eine Herzmuskel- oder Herzbeutelentzündung, ausgelöst werden. Das sind nach der ersten Dosis mit BioNTech 2 Fälle pro 1 Million Impfung. Und nach der zweiten Dosis von BioNTech sind es insgesamt 3 Fälle pro 1 Million Impfungen. Bei Moderna ist es aus irgendwelchen Gründen etwas höher. Da sind es nach der ersten 8 und nach der zweiten 15. Warum das der Fall ist, weiß man nicht genau. Moderna wird etwas höher dosiert als BioNTech. Vielleicht liegt es daran. Jetzt muss man aber diese Zahlen wieder ins Verhältnis bringen. Wie hoch ist die Rate dieser Herzmuskelentzündungen nach einer SARS-CoV-2-Infektion? Da sind es 10 pro 1 Million Infizierte. Also auf jeden Fall mehr als nach BioNTech. Also das Risiko ist eigentlich durch eine Infektion höher als durch eine Impfung. Und Covid-19 ist keinesfalls harmlos für 5- bis 11-Jährige. Es ist mittlerweile die 8 häufigste Todesursache bei 5- bis 11-Jährigen. Insofern klares Ja auch zur Impfung bei 5- bis 11-Jährigen. Es geht da also nicht nur darum, dass die Kinder Erwachsene schützen, sondern auch sie selber werden geschützt und haben vergleichsweise dazu ein minimalstes Risiko. Was ist mit den Boostern? Da ist es ja für die 12- bis 15-Jährigen noch zu früh, um da etwas zu sagen. Da fehlen noch die Studien, aber wahrscheinlich ja, weil ja nun alle Immunreaktionen gerade mit dieser Antikörperverfeinerung so eben laufen, dass man eigentlich die optimalen Antikörper erst nach der Auffrischimpfung bildet. Und für 5- bis 11-Jährige gibt es natürlich noch überhaupt keine Studien dazu. Dann sollte man natürlich auch die Tests weiterhin nutzen. Man kann ja trotzdem noch infektiös sein, auch wenn man geboostert ist. Auch die Bürgertests sind trotz dieser hohen Mutationsrate des SARS-CoV-2-Virus, also dieser Omikron-Variante, weiterhin aussagekräftig, weil der Test nicht dieses S- oder Spike-Protein nachweist, sondern ein Eiweißmolekül, was im Inneren des Virus ist, das sogenannte N-Protein. Wichtig ist natürlich, dass der Bürgertest richtig durchgeführt wird. Ich führe die ja selber auch durch und ich erlebe das ziemlich oft, dass wenn ich einen Rachen plus einen Nasenabstrich machen will, viele sagen, ja, so schlimm war das ja noch nie. Wo ich sonst immer hingehe, wird nur kurz in der Nase vorne abgestrichen. Ja, wenn man das natürlich so macht, geht der Test schneller und definitiv weniger empfindlich. Wenn es einem also nur darauf ankommt, ein negatives Testergebnis bescheinigt zu bekommen, egal ob man nun doch Virus hat, ja, dann kann man den Test so machen bzw. machen lassen. Wenn man aber wirklich wissen will, ob man zurzeit infektiös ist, dann ist dieser Bürgertest, wenn er gut durchgeführt wird, doch relativ aussagefähig, muss aber dann eben so gemacht werden. Ein sorgfältiger Rachenabstrich und mit dem gleichen Stäbchen hinterher nochmal in die Nase, um wirklich die Chance relativ groß zu haben, etwas Virus zu erwischen. Und inzwischen ist ja auch die PCR für viele Fälle kostenlos. Da kann ja dann auch noch über eine Sequenzierung festgestellt werden, ob man jetzt mit Delta oder Omikron infiziert ist. Bei uns in Deutschland stichprobenartig, in anderen Ländern alle. Darauf hat man dann zum Beispiel ein Anrecht, wenn die Corona-Warn-App auf Rot ist oder wenn man Kontaktperson einer infizierten Person ist, dann wird man meistens vom Gesundheitsamt dazu aufgefordert. Oder wenn der Bürgertest positiv ist, es ist sogar so, wenn der Selbsttest positiv ist. Das scheint mir so eine kleine Lücke zu sein, denn wenn man jetzt den Test für eine Reise bräuchte, die PCR, und will sich die 100 Euro sparen, braucht man, so wie ich das verstehe, nur zu sagen, mein Selbsttest war positiv, man braucht ihn dann nicht mal zu zeigen und kriegt dann gratis PCR. Naja, oder wenn man in eine Reha oder in ein Krankenhaus eingewiesen werden muss, auch dann muss man vorher einen kostenlosen PCR-Test machen lassen. Ja, und was die Behandlungsformen betrifft, hat es nun durch Omikron leider auch wieder ein paar Änderungen gegeben. Viele der molekularen Antikörper, die man als passive Immunisierung verwenden oder hätte verwenden können gegen die Delta-Variante, sind nun wieder wirkungslos, außer Sotrovimab, der scheint wohl noch zu funktionieren. Und was die Arzneimittel betrifft, die man akut einnehmen könnte, ist zwar Molnupiravir inzwischen zugelassen, sieht aber jetzt in den neuen Studien nicht sehr vielversprechend mehr aus. Und vielversprechender ist dagegen Mirmatrelvir, das ist noch nicht zugelassen, sieht aber sehr gut aus. Also zumindest was einen Aspekt betrifft, gäbe es wohl irgendwann zusätzlich zur Impfung auch noch ein wirksames Arzneimittel. Ja, wie geht's jetzt weiter? Wann hört das Ganze endlich mal auf? Schwer zu sagen leider, weil das Spike-Protein ist doch flexibler, als viele am Anfang gedacht haben. Es gibt ja noch andere Coronaviren. Das, mit dem wir es jetzt zu tun haben, gehört zu diesen Beta-Coronaviren. Da gehört auch das erste SARS-Virus dazu, das MERS-Virus, aber auch viele der Schnupfen-Coronaviren. Und da bindet dieses Spike- oder S-Protein auch an ganz andere Moleküle. Also es muss nicht immer das sein, an das das SARS-CoV-2-Virus jetzt aktuell bindet. Die Frage ist, wird es das Virus schaffen, in einer weiteren Form der Immunantwort zu entkommen? Das kann natürlich auch dann so geschehen, dass es zwar unserem Immunsystem entkommt, aber dann nicht mehr so infektiös ist. Es gibt auch Viren, die dann irgendwann nicht mehr dem Immunsystem und der Impfung entkommen. Das ist zum Beispiel Masern, also einmal Masern geimpft, das war's. Das Gegenteil wäre dann Influenza. Das entkommt jedes Jahr dem Immunsystem. Und wenn sich SARS-CoV-2 diese Richtung entwickelt, dann wird es nie richtig verschwinden. Dann wäre es quasi endemisch und jährlich müsste es dann eine angepasste Impfung geben. Und ganz extrem ist vielleicht noch die Hoffnung, dass es langsam zu einem relativ harmlosen Coronavirus mutieren könnte. Das kann ich nicht beurteilen, denke ich aber auch nicht, dass das sehr wahrscheinlich ist. Also mein Tipp ist im Moment, dass es wahrscheinlich endemisch wird und dass wir irgendwann vielleicht eine jährliche gemischte Influenza und Corona-Impfung bekommen. Also aus alledem, was sind die Tipps? Testen Sie sich, und zwar nutzen Sie ein gut gemachten, unangenehmen, aber validen Bürgertest und auch die PCR-Möglichkeiten. Der beste Schutz ist natürlich durch Boostern zu erreichen. Wenn Sie mit J&J, also Johnson, geimpft wurden, holen Sie sich ganz schnell die zweite Impfung. Besser, meiner Meinung nach, mit einem mRNA-Impfstoff und nicht das, was die EMA empfiehlt, dass es auch nochmal J&J sein könnte. Wenn Sie mit einem RNA-Impfstoff zuerst geimpft wurden, dann ist jeder weitere mRNA-Impfstoff, also Moderna oder BioNTech, okay als Auffrisch- oder Boosterimpfung. Aber denken Sie dran, auch Geboosterte sind neu infektiös. Und stellen Sie sich auf eine früher oder später kommende riesige fünfte Welle ein. Das Schweizer Käseprinzip sagt, dass keine einzelne Maßnahme richtig perfekt ist. Also Maske, Abstand und so weiter. Aber in ihrer Gesamtheit, da bieten sie dann einen schon relativ effektiven Schutz. Wichtig ist natürlich die Maske. Da hatte ich ja auch schon mal meinen Tipp genannt von Upper Hand. Das ist eigentlich die angenehmste FFP2-Maske, die auch Sie selber schützt, mehrmals zu benutzen, waschbar, kaum Atemwiderstand, also mit Abstand das Beste, was ich gesehen habe. Und Weihnachten, so schade es ist, sollte man vernünftig sein und wirklich sich nur in kleinen Gruppen treffen und keine riesige Familienfeier. Ja, und dann fasse ich nochmal die wichtigsten Punkte zusammen. Das jetzige Absinken der Infektionszahlen in der vierten Delta-Welle ist trügerisch. Die fünfte Welle oder eher Wand, muss man sagen, der Omikron-Variante wird kommen. Wie schwer diese Infektion für den einzelnen Infizierten wird, ist noch unsicher. Lassen Sie sich auf jeden Fall jetzt boostern. Zum einen wird es die Delta-Welle weiter absenken, bei der jetzt schon nach der Grundimmunisierung der Schutz nicht ausreicht. Und was Omikron betrifft, sind Sie nach den Boostern zumindest so gut geschützt, wie Sie ohne Boostern gegenüber Delta geschützt waren. Ob es dann später noch einen auf Omikron angepassten Impfstoff geben wird, dann für eine vierte Impfung, ist unklar oder nicht entschieden. Mein Bauchgefühl ist ja, das wird kommen. Allerdings wird die fünfte Welle früher kommen, als dieser neue Impfstoff zur Verfügung stehen wird. Die Infektionen und Krankenhauseinweisungen werden durch Omikron in jedem Fall wieder steigen, weil das Virus eben so hoch infektiös ist. Und denken Sie immer an das Schweizer Käseprinzip. Keine einzelne Maßnahme ist perfekt. Feiern Sie Weihnachten nur in kleinem Rahmen. Impfen Sie auch Kinder. Die schützen nicht nur Erwachsene dadurch, sondern sich selbst. Wo es geht, tragen Sie eine Maske und nutzen Sie die Tests. Auch Geimpfte sind infektiös. Und vor allem lassen Sie den Bürgertest richtig durchführen. Ja, und dann noch ein Tipp zu Weihnachten. Denken Sie doch vielleicht an mein Buch Geheilt statt behandelt. Gesundheit zu verschenken kann ja eigentlich nur was Gutes sein. Ja, ich hoffe, Sie fanden das interessant und wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Tschüss!